Genau, wir möchten euch gerne noch den Predigtext lesen. Wir werden das so ein bisschen in zwei Rollen machen, aufteilen, aus der Apostelgeschichte 27. Paulus segelt nach Rom. Als die Zeit gekommen war, nach Italien zu segeln, wurden Paulus und mehrere andere Gefangene einem Offizier mit Namen Julius, einem Würdenträger der kaiserlichen Garde, übergeben. Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich, begleitete uns ebenfalls. Wir segelten mit einem Schiff, das aus dem Hafen von Adramition stammte und unterwegs mehrere Häfen an der Küste der Provinz Asien anlaufen sollte. Als wir am nächsten Tag in Sidon anlegten, gestattete Julius Paulus freundlicherweise, an Land zu gehen und Freunde zu besuchen, damit sie ihn mit dem Nötigsten versorgen konnten. Nachdem wir von dort wieder in See gestochen waren, hatten wir durch starke Gegenwinde Schwierigkeiten, den Kurs zu halten. Deshalb segelten wir nördlich von Zypern zwischen der Insel und dem Festland hindurch. Wir fuhren die Küste der Landschaft Zilizien und Pamphylien entlang in Myra in der Provinz Lycien an. Dort fand der Offizier ein ägyptisches Schiff aus Alexandrien, das nach Italien unterwegs war, und brachte uns an Bord. Mehrere Tage lang kamen wir wegen der rauen See kaum voran und nach großen Schwierigkeiten gelangten wir endlich in die Nähe von Knidos. Doch der Wind stand uns entgegen, deshalb segelten wir zur Südseite Kretas vorbei am Kap von Salmone. Mit großer Mühe kämpften wir uns an der Küste entlang und erreichten schließlich einen Ort namens Kaloi Limenes in der Nähe der Stadt Lasa. Mittlerweile hatten wir viel Zeit verloren. Das Wetter wurde allmählich zu gefährlich für längere Seereisen, da es schon spät im Herbst war. Und Paulus sprach mit den Seeleuten darüber.
Männer, wir werden in Schwierigkeiten geraten, wenn wir jetzt aufbrechen. Uns drohen nicht nur Schiffbruch und Verlust der Fracht, sondern auch Gefahr für Leib und Leben.
Doch der Offizier, der für die Gefangenen verantwortlich war, hörte mehr auf den Steuermann und den Schiffseigner als auf Paulus. Und da der Hafen an einer ungeschützten Stelle lag, ein wenig geeigneter Ort, um dort zu überwintern, wollte die Mehrheit der Besatzung weiter an der Küste Kretas entlang nach Phönix segeln und den Winter dort verbringen. Phönix war ein guter Hafen, der sich nur nach Südwest und Nordwest öffnete. Als sich dann ein leichter Südwind erhob, dachten die Seeleute, sie könnten es schaffen. Also lichteten sie den Anker und segelten in Küstennähe weiter an Kreta entlang. Doch plötzlich schlug das Wetter um und ein Wind mit der Kraft eines Wirbelsturms, den man Nordost nennt, kam auf. Als es ihnen nicht gelang, das Schiff in den Wind zu drehen, gaben sie auf und ließen es treiben. Wir segelten südlich an einer kleinen Insel mit dem Namen Kauda vorbei, wo wir mit großer Mühe das Rettungsboot an Bord zogen, das wir im Schlepptau mitführten. Dann spannten wir Seile um den Schiffsrumpf, um ihn zu sichern. Die Seeleute hatten Angst, zu den Sandbänken der Sirte vor der afrikanischen Küste getrieben zu werden. Deshalb warfen sie den Anker aus und ließen sich von dem Wind hertreiben. Am nächsten Tag, als stürmische Winde dem Schiff weiter zu schaffen machten, fing die Besatzung in ihrer Not an, Fracht über Bord zu werfen. Am folgenden Tag entledigten sie sich gar der Schiffsausrüstung. Der schreckliche Sturm tobte tagelang, ohne nachzulassen, und verdunkelte Sonne und Sterne, bis schließlich alle Hoffnungen auf Rettung verflogen waren. Schon lange hatte niemand mehr etwas gegessen. Da rief Paulus die Besatzung zusammen und sagte:
Männer, ihr hättet von Anfang an auf mich hören sollen. Hättet ihr Kreta nicht verlassen, dann wäre euch dieser Schaden und dieser Verlust erspart geblieben. Aber lasst den Mut nicht sinken, keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Letzte Nacht stand ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, neben mir und sagte: Hab keine Angst, Paulus. denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genau so kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Aber wir werden vor einer Insel Schiffbruch erleiden.
Als wir in der 14. Nacht dieses Sturms gegen Mitternacht in die Adria getrieben wurden, merkten die Seeleute, dass Land in der Nähe war. Sie warfen das Lot und stellten fest, dass das Wasser nur 37 Meter tief war. Etwas weiter warfen sie das Lot noch einmal und maßen kaum 28 Meter. Und da sie fürchteten, dass wir auf die Felsbänke vor der Küste auflaufen könnten, warfen sie deshalb am Heck 4 Anker aus und hofften auf das Tageslicht. Dann versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen, indem sie das Rettungsboot hinabließen. Aber so taten, als wollten sie vom Bug aus Anker werfen. Doch Paulus sagte zum Offizier und den Soldaten:
Wenn die Seeleute nicht an Bord bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden.
Da kappten die Soldaten die Seile und ließen das Boot ins Meer fallen. Als der Morgen dämmerte, bat Paulus alle, etwas zu essen.
Seit 2 Wochen habt ihr keine Nahrung angerührt, sagte er. Esst etwas, das hilft euch zu überleben. Keinem von euch wird ein Haar gekrümmt werden.
Dann nahm er etwas Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach ein Stück ab und aß es. Da fassten sie neuen Mut und begannen zu essen. Alle 276 Leute, die wir an Bord waren. Nachdem sie gegessen hatten, erleichterten die Seeleute das Schiff, indem sie die Getreidefracht über Bord warfen. Als der Morgen angebrochen war, erkannten sie die Küstenlinie nicht, aber sie bemerkten eine Bucht mit einem Strand und überlegten, ob sie wohl zwischen den Felsen gelangen und das Schiff sicher zum Strand treiben lassen konnten. Also kappten sie die Anker und ließen sie im Meer. Dann tauchten sie die Ruder ins Wasser, hissen das Vordersegel und steuerten auf die Küste zu. Doch das Schiff lief auf eine Sandbank auf. Der Bug saß fest, während das Heck durch die starken Wellen hin und her gerissen wurde, sodass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten, um zu verhindern, dass sie ans Ufer schwammen und flohen. Aber der Hauptmann wollte Paulus verschonen und hinderte sie daran, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Dann ließ er alle, die schwimmen konnten, zuerst über Bord springen und sich an Land in Sicherheit bringen, während er die anderen aufforderte, sich an den Planken und Bruchstücken des Schiffes festzuhalten. So wurden alle gerettet und gelangten sicher ans Ufer.
Sind wir da.
Und jetzt darf man miteinander noch ein Lied singen. Wenn ihr möchtet, darf ich gerne noch mal dazu aufstehen.
Miteinander. Danke für die Einladung zu euch hier in die Gemeinde. Es ist ja immer ein gewisses Risiko, wenn man jemand Neues, Fremdes einlädt und nicht weiß, was auf einen zukommt. Also ich hoffe, es kommt gut heute Morgen. Ich bin gebeten worden, ein paar Worte zu meiner Person zu sagen. Ihr merkt an der Sprache, dass ich eher aus dem nördlichen Gebiet komme, aufgewachsen in der Nähe von Böblingen, Stuttgart. Also ursprünglich ein echter Schwabe, wirklich ein Schwab, nicht ein Schwab, ein echter Schwabe. Und dort auch aufgewachsen, zur Schule gegangen und Sekundarschuleabschluss, habe dann eine KV-Lehre gemacht bei Mercedes in Sindelfingen. Einige Jahre dann gearbeitet auf dem Beruf, dann hat der Herr Jesus gemeint, ich soll Theologie einsteigen, habe ich lange, lange vergeblich gewehrt. Das wäre eine besondere Geschichte. Jedenfalls bin ich dann in Bad Liebenzell, bei der Liebenzeller Mission gelandet, habe dort 5 Jahre gelernt, studiert, bin dann nach Schwäbisch Hall gekommen, erste 6 Jahre im Dienst, dann waren wir 10 Jahre in St. Gallen und dann noch 16 Jahre in Langenthal bei den Berner und jetzt waren wir 6,5 Jahre in Rheinfelden und jetzt schon 8 Jahre auch in Rheinfelden, im Rentenalter. Also ich habe verschiedene Dialekte, meine eigentliche Sprache ist auch Schwäbisch auch Dialekt, St. Galler Dialekt, Berner Dialekt, Aargauer Dialekt. Schriftdeutsch kann ich immer noch nicht. Ich kann einiger Dialekt, aber ich versuche es heute Morgen wenigstens. Wir haben dann auch noch, ich habe geheiratet. Wir haben dann in 3,5 Jahren 4 Kinder bekommen. Es darf gerechnet werden. Keine Sorge, 2-mal Zwillinge. Die ersten beiden Mädchen, eineiig, und die zweiten zwei sind Buben, zweieiig. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Zwillingen, eineiig, zweieiig, wie immer, ihr könnt euch nachher vertrauensvoll an mich wenden, an meine Frau, die sitzt hier vorne. Inzwischen sind die alle verheiratet und haben auch wieder Kinder. Jetzt haben wir 4 Kinder, 4 Großkinder, 12 Enkelkinder im Alter zwischen 7 und 21 Jahre. 12 ist eine gute Zahl, gell, finde ich. Ja, finde ich auch. Also wir sind recht, recht beschenkt, aber war auch manchmal nicht ganz so einfach mit den 3,5 Jahren, 4 Kinder. Es ging manchmal schon ein bisschen drunter und drüber. Aber meine Frau hat mit Gottes Hilfe geschafft und ich auch noch ein bisschen. Jetzt zum Thema. Hilfe in unbekannten Gewässern. Ihr Lieben, ein Sportler erzählt Folgendes. Ich war das erste Mal beim Wildwasserrafting dabei und ganz begeistert, bis wir vor uns das Rauschen von den Stromschnellen hörten. Plötzlich schwankten meine Gefühle zwischen Unsicherheit, Angst und Zweifel. Ich spürte, das hier war nichts für Angsthasen. Und dann war es auch schon vorüber. Der Führer hinten im Schlauchboot hatte uns durchgelotst. Ich war in Sicherheit, zumindest bis zu den nächsten Stromschnellen. Übrigens, wenn ich zu schnell rede, dann sagt mir es bitte, hebt die Hand. Ich habe da meine Erfahrungen. 1993, erste Predigt in Langenthal, im Kanton Bern. Nach der ersten Predigt kommt ein älterer Bruder auf mich zu und sagt, auch so, es wäre schon recht gewesen, aber einfach ein bisschen stiffig. Also wenn es stiffig wird, bitte melden. Aber sie haben wir 16 Jahre lang zugelassen, das ist auch nicht schön, gell? Ja, also, zurück zu der Wildwassergeschichte da. So sicher und schnell durch unbekannte Gewässer geleitet zu werden, ist angenehm, aber es kann auch ganz anders gehen. Die Bibel erzählt von Menschen, die völlig überraschend in unbekannte Gewässer gerieten. Und diese Erfahrung zieht sich durch die Jahrhunderte hinein bis in unsere Tage. Der erzählt mir, ein junger Familienvater, wie er binnen einer Stunde freigestellt war, so sagt man dem auf modern. Und das ohne wirkliche Begründung. Einfach so, kein Danke, kein Nichts. Und jetzt die Hypotheken laufen und die anderen Rechnungen auch. Und vor allem die Psyche, die Enttäuschung, die Verletzung. Vor wenigen Jahren wurde ein 31-jähriger Berufskollege beerdigt. Er war beim Aufbau für ein Jugendevent tödlich verunglückt. Nach nur 2 Jahren hinterlässt er eine junge Witwe. Also können wir alle völlig unvorbereitet in unbekannte Lebensgewässer gestürzt werden. Unbekanntes bleibt niemand von uns erspart. Das beginnt mit der Geburt. Spielgruppe, Kindergarten, Schule, Erziehung, Beruf, Ehe, Kinder, Krankheit, Tod. Immer wieder Neues, immer wieder Unbekanntes. Bis hin zu dem ganzen Gendermisch, was das... Entschuldigung. Ich hab's. Wird das öffentlich aufgenommen? Und, egal, es ist so. Jedenfalls, es ist immer wieder Neues, immer wieder Unbekanntes. Auch freie evangelische Gemeinden kommen manchmal in völlig unbekannte Gewässer. Was kommt auf uns zu? Wie soll's weitergehen? Ich will euch auf keinen Fall Angst einjagen. Aber wir sind nie sicher vor unbekannten Gewässern. Nie, einfach nie. Auch meine Frau und ich sind mitten drin in unbekannten Gewässern gesundheitlicher Art. Von daher bekommt die Predigt heute Morgen eine sehr persönliche Note. Und Jesus sagt ja, ihr sollt meine Zeugen sein. Nicht meine Prediger und Pastoren und Lehrer und weiß ich was. Das schon auch. Aber ihr sollt zunächst meine Zeugen sein. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge kann das sagen vor Gericht, was er erlebt hat. Das ist ein Zeuge. Deshalb seid mutig, Zeuge, erlebt das, was erzählt das, was ihr erlebt. Auch ein Apostel Paulus war nicht geschützt vor unbekannten Schwierigkeiten. Als er nach Rom segelt, gerät er mit der ganzen Mannschaft in unbekannte Gewässer. Obwohl er von der Reise abgeraten hatte, waren sie trotzdem losgefahren. Was wusste Paulus schon von Seefahrt und von der Navigation und vom Umgang mit Segel und Kompass und all den Erfahrungen eines guten Kapitäns? Mögen die Seeleute gedacht haben. Nun also waren sie in einen gewaltigen, scheinbar nicht endenden Sturm geraten. Ihr erinnert euch an die vorhin gelesene Geschichte aus Apostelgeschichte 27. Sie hatten bereits alles ins Meer geworfen, um das Schiff leichter und manövrierfähiger zu machen. Aber es nützte nichts. Sie wussten nicht einmal mehr, wo sie sich befanden. Ihnen fehlte jeglicher Referenzpunkt. Orientierung war null. Erfahrung nützte nichts. Es half auch keine Routine. Sie waren ein Spielball der Wellen geworden. Liebe Frau, lieber Mann, wann hast du das erste Mal in deinem Leben jegliche Orientierung verloren? Gibt es das denn überhaupt als Christ? Wahrscheinlich hast du schon viel von klarer Führung und vom Trost Gottes gehört. Vielleicht hast du einfach zu wenig geglaubt und zu wenig vertraut. Neulich las ich von der Rundumbetreuung durch den lebendigen Gott. Kennt ihr die? Die Rundumbetreuung durch den lebendigen Gott. Die steht im Psalm 121, Vers 3 und 4. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Also da steht's doch. Ja, es stimmt. Und trotzdem, ihr Lieben, auch tiefgläubige Christen werden nicht vor Tagen völliger Orientierungslosigkeit verschont. Ich denke in Habakuk 1, Vers 2. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schreie dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Zitat aus der Bibel. Wie sollen wir uns in solch einem Sturm ohne jegliche Orientierung in völlig unbekannte Gewässer verhalten? Seht ihr, die Geschichte von Paulus heute Morgen gibt uns vier praktische Hinweise. Sie wirft uns sozusagen vier Rettungsleinen zu. In meiner Jugend sangen wir im Männerchor meiner Heimatgemeinde das Lied »Her mit dem Rettungsseil, Eile tut Not«. Kinder sehen wir noch von euch Älteren. Ja, genau, gell? Her mit dem Rettungsseil, eine tut Not. Das war so ungefähr Gottes das. Und das fiel mir ein bei der Vorbereitung. Vier Rettungsseile. Das erste, die Zusage Gottes. Gott verspricht der Mannschaft durch Paulus, ihr werdet alle gerettet werden. Das ist wohl das wichtigste und das stärkste Rettungsseil. Wahrscheinlich können jetzt einige von euch erzählen, wie Jesus ihnen eine Verheißung in der größten Not zugesprochen hat. Das kann durch das Lesen in der Bibel geschehen oder durch das Hören einer Predigt oder durch einen Telefonanruf oder durch einen WhatsApp eines Freundes oder was auch immer. Es kann beispielsweise auch eine Bibelstelle sein, die uns ein Leben lang immer wieder begleitet. Solche Worte bilden ein starkes Rettungsseil. Seit über 50 Jahren lese ich vor einer wichtigen Entscheidung, Psalm 25, Vers 9, immer und immer und immer und immer wieder. Dort steht, er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Und immer wieder habe ich gebetet, aufgrund dieses Rettungsseils, Herr, du hast es verheißen, da steht's, hilf mir jetzt, dass ich mich richtig entscheide und keine Fehler mache. Hilf mir, immer wieder seit 50 Jahren, ein starkes Rettungsseil, Worte Gottes. Als meine Frau im Oktober 2015 krank wurde und es einfach über Monate nicht besserte und immer wieder neue Rückfälle kamen, stießen wir eines Morgens in unserer gemeinsamen stille Zeit auf Jakobus 1, Vers 2. Dort steht, seht es als einen besonderen Grund zur Freude an, besonderer Grund, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Besonders,
Also wenn ich jemanden frage, geht es dir? Gott, nicht so gut. Da hat bis jetzt noch keine Halleluja gerufen. Hier steht, einen besonderen Grund zur Freude, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Oh, ich kannte diese Bibelstelle sehr gut. Ich hatte mehr als einmal darüber gepredigt. Aber jetzt berührte es mein Herz zutiefst. Monatelang, besonders dann, wenn wieder ein neuer Krankheitsrückfall kam, erinnerten wir uns gegenseitig daran, an diese Verheißung, ein starkes Rettungsseil, die Zusagen Gottes. Ihr Lieben, wir brauchen solche göttliche Rettungsseile in unbekannten Gewässern des Lebens. Je stürmischer, je orientierungsloser, je mehr brauchen wir die Seile der Zusagen Gottes, an denen wir uns festhalten können. Zweitens, Information. Zweites Rettungsseil, Information. Vers 28 steht hier, sie warfen das Sinkblei oder das Lot aus. Auch wenn sie keine Ahnung hatten, wo sie sich befanden, so war die Lage doch nicht ganz scheinbar so aussichtslos. Sie konnten wenigstens die Wassertiefe erkunden. Das Sinkblei vermittelte ihnen einen kleinen Hoffnungsschimmer. Es bedeutete im Klartext, hier in der Nähe muss Land sein. Vielleicht Sand, vielleicht Felsen, aber immerhin Land. Ihr Lieben, manchmal brauchen wir einfach sachliche, nüchterne Informationen. Mitten im Sturm sieht man nur die Wellen und hört das Pfeifen und das Rauschen und das Heulen des Windes. Alles ist schwarz und hoffnungslos. Und dadurch bekommen wir eine unrealistische Wahrnehmung der Situation. Ich wiederhole, wir brauchen manchmal ganz einfach nüchterne Informationen. Es war nicht viel, aber es weckte neue Hoffnung und Zuversicht. Unter uns befindet sich Land in wenigen Metern Tiefe. Ich erinnere mich, wie ein Unternehmer eine saftige Steuerrechnung bekam. Unmöglich, die kann ich niemals bezahlen, dachte er. Und dann aber ging er zu seinem Treuhänder oder Steuerfachmann und nach einer genauen, fachgerechten, nüchternen Analyse war der Steuerbetrag nicht kleiner geworden. Aber es bestand doch Hoffnung auf Bezahlen der Schuld. So ist es wichtig, dass wir uns in welcher Situation auch immer informieren, um die Lage recht und sachlich und nüchtern beurteilen zu können. Das dritte Rettungsseil. Essen. Vor lauter Angst hatten sie Grundsätzliches vernachlässigt. Ohne Nahrung kann der Mensch nicht leben. Er wird kraftlos. Große Leistungen sind nicht mehr möglich. Paulus Rat zu essen soll weniger die Angst betäuben, als vielmehr Kräfte sammeln für das, was vor ihnen liegt. Oder lag. Es ist schon eigenartig, wenn wir in unbekannte Gewässer geraten lassen, manche Menschen das Alltägliche schleifen. Normale Essensportionen, gesunde Bewegung, Lesen der Bibel und das Gebet und andere tägliche wichtige Übungen werden weniger oder hören ganz auf. Ach, heute gehe ich nicht in den Gottesdienst. Es ändert sich ja doch nichts. Und das Gebet hilft dir auch nicht weiter. Und dergleichen Gedanken und Taten mehr. Paulus sagt, esst, damit ihr überleben könnt. Das heißt, vernachlässigt nicht das Normale, was zum Leben gehört, auch als Christ nicht. Auch und gerade zu einem geistlichen Leben gehören tägliche, regelmäßige Zeit mit Jesus. Im Bibellesen, im Beten. Zeit für die Gemeinde, gesunde Ernährung und Bewegung, Ruhe und Schlaf, sofern man es kann. Man kann es auch nicht immer. Kennt das selber. Und trotzdem, das Alltägliche nicht vernachlässigt. Ich wiederhole, Paulus ermutigt die Mannschaft auf dem in Seenot geratenen Schiff. Esst, damit ihr überleben könnt. Vernachlässigt nicht das Natürliche, das ihr zum Leben braucht. Viertes Rettungsseil. Tut etwas. handelt. Inzwischen war das Schiff aufgelaufen und bereits auseinandergebrochen. Aber sie waren immer noch nicht gerettet. Die letzten entscheidenden vielleicht 150, 200 Meter lagen noch vor ihnen. Sollten sie doch noch untergehen, nachdem sie so lange durchgehalten hatten und mit vielen Problemen fertig geworden waren? Paulus treibt sie an, schwimmt, was das Zeug hält. Und wenn ihr nicht schwimmen könnt, schnappt euch irgendwas Schwimmbares. Egal was, Hauptsache, ihr könnt euch daran festhalten. Stellt euch die Situation mal vor. Es war ein letzter verzweifelter Akt, nicht unterzugehen und zu sterben. Und ihr Lieben, dieses vierte Rettungsseil ist sehr entscheidend. Warum? Weil gläubige Christen manchmal denken, ihr himmlischer Vater müsse sie durch ein Wunder aus den unbekannten Gewässern retten. Glauben heißt für sie dann vertrauensvoll auf dem Wrack bleiben und warten, bis Gott einen Heli schickt. Damals gab es doch keinen, aber heute gibt es das. Und sie sagen, mein Herr wird mich retten und dann sanft am sicheren Ufer absetzen. Wie schön, einen himmlischen Vater mit einem wunderbaren himmlischen Helikopter zu haben. Ich will die Geschichte auf keinen Fall ins Lächerliche ziehen. Überhaupt nicht. Unser liebender Herr schickt tatsächlich manchmal einen Heli. Meine Frau und ich haben das beides erlebt. Und zusammen haben mit der Schwangerschaft und Geburt unserer Kinder haben wir zweimal ein Heilungswunder erlebt. Sie müsste zweimal schon gestorben sein. Extra Geschichte. Aber diesen Heli, diesen göttlichen Heli, haben wir zwar ganz konkret erlebt. Momentan erleben wir das anders, ohne Heli. Wenn er will, kann er das Schiff stranden lassen und uns dann zurufen, schwimm oder pack irgendetwas Schwimmbares und fang an zu strampeln, was das Zeug hält. Du kannst, denn du hast genügend gegessen und Kraft gesammelt für diese Aktion. Schwimm, stramble, bewege dich, ich helfe dir, ich lasse dich nicht alleine. Warum handelt der lebende himmlische Vater so? Er will uns Durchhaltevermögen lehren. Er will uns vor dem Aufgeben bewahren. Er will mich und dich in die Rettungsaktion mit einbeziehen. Der himmlische Vater und du, ihr miteinander, werdet das Ziel erreichen. Es gibt kein Leben ohne Hindernisse und Gefahren. Aber unser himmlischer Vater ist da. Mit uns. Neben uns. Immer bereit einzugreifen, wenn es die Umstände erfordern. Aber es ist unsere Aufgabe, die Ärmel hochzukrempeln, Lösungen zu suchen, Herausforderungen anzupacken. In den vielen Jahren meines Lebens mit Jesus hat er mir etwas Grundsätzliches gelehrt. Merken Sie das doch, das bitte auch. Das, was ich tun kann, muss ich tun. Das, was ich nicht tun kann, und manchmal bin ich absolut am Ende meiner Kräfte, tut er oder hilft er mir, durch andere Menschen zu tun. Ich erinnere mich an eine sehr schwierige Gemeindesituation damals in Langenthal. Jahrelang kämpften wir, bildhaft gesprochen, ums Überleben in einer wichtigen Frage. Jahrelang. Das Gemeindegewässer wurde immer unsicherer und unbekannter. Die Wogen wurden ständig höher, die Lösungen aussichtsloser, die Kraft auszuhalten immer weniger. Der Mut schwand. Ich fühlte das Ende kommen und ich betete, Herr, schick mir eine Heli. Ich halte das nicht durch. Vater, bring mich ans Ufer. Ich gehe unter mitsamt der Gemeindeleitung. Und dann trafen wir eine mutige Entscheidung. Nicht besonders lustig für manche, aber wir haben sie getroffen. Wir schwammen mit der noch verbliebenen Kraft los und kamen an das rettende Ufer. Die Situation beruhigte sich und die Gemeinde kam geistig wieder voran. Wenn mich meine Erfahrung nicht täuscht, dann schickt Gott uns mit zunehmendem Alter und reicher Erfahrung im Glauben, je länger, je weniger ein Heli, sondern sagt, schwimm Und wenn du nicht schwimmen kannst, pack dir etwas Schwimmbares. Er bringt dich bis auf 200 Meter an das redende Ufer heran. Und dann ruft er dir zu, schwimm, ich helfe dir, dass du ans Ziel kommst. Zusammen schaffen wir es. So handelt der himmlische Vater. Aber er handelt manchmal völlig gegensätzlich, nicht so, wie wir denken. Es gibt keine Regel. Er ist und er bleibt der souveräne Herr. Zurück zu Paulus und der ganzen Crew. Er und die nicht-christliche Mannschaft wurden gerettet, weil sie die Zusage des Schöpfers kannten und die Zusage in Anspruch nahmen, weil sie sich informierten, ganz nüchterne, sachliche Information, weil sie das natürlich, nämlich Essen, nicht mehr vernachlässigten, weil sie das, was sie tun konnten, taten. Liebe Frau, lieber Mann, wir fahren alle bildhaft auf dem Schiff des Lebens. Und irgendwann wird jeder von uns in unbekannte Gewässer geraten. Gehörst du zu Jesus, wie Paulus, dann wird er dir und vielleicht noch andere, die mit dir sind, helfen, nicht unterzugehen. Wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann lade ich dich in seinem Namen heute Morgen ein. Komm zu ihm, bitte ihm um Vergebung deiner Sünde und werde von ihm zu neuem Leben wiedergeboren. Jesus liebt dich. Er will uns nach dem Wort aus dem Hebräerbrief von geistlichen Säuglingen zu erwachsenen Frauen und Männern machen. Und dazu braucht es manchmal unbekannte Gewässer. Welch ein Adler. Er wird uns sicher durch unbekannte Gewässer bringen. Und wenn das Schiff mitten auf dem Meer untergegangen wäre, dann wäre Paulus in die himmlische Heimat gekommen. Die Schiffsmannschaft höchstwahrscheinlich nicht. Darum vertraue ich dich heute Morgen ganz neu der allmächtigen Kraft Gottes und dem liebenden himmlischen Vater an, der in Jesus Mensch geworden ist, um uns zu retten, zu helfen, damit wir das himmlische Ziel, die Ewigkeit erreichen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, danke für diese wunderbare Geschichte, für die praktischen Tipps und Hinweise, für dein Wort, für die Zusagen, aber auch für ganz nüchterne Dinge. Du kennst uns jetzt, du weißt, was wir heute Morgen gedacht, empfunden. Wir haben vielleicht irgendwo Parallelen entdeckt zu unserem Leben. Herr Jesus, wo wir auch drin sind, im Sturm oder leichte Brise aus Südwest, alles wunderbar. Bei dem ist das wohl anders. Aber irgendwann wird für jeden solch ein Sturm kommen, solche unbekannte Gewässer. Dann danken wir dir, dass wir nicht alleine sind, dass du uns hilfst, durchzukommen und mit dir, Herr, das Leben zu meistern und die himmlische Heimat zu erleben. Ich freue mich darauf und bitte dich, Herr, komm doch bitte bald wieder, dass wir bei dir sein können in Ewigkeit. Amen.